Gut. Das habe ich mal von David Pawson genommen. Du kannst dir mal grob so eine Aufteilung machen. Das ist wirklich sehr grob jetzt. Ja? Er hat alles einfach mal aufgeteilt in Zeiträume von 500 Jahren. Das siehst du oben. 2000, 1500, 1000 vor Christus, 500 vor Christus. Und hat dann so Blöcke gemacht. Ja? Und hat immer mit P so nach den Leitern des Volkes Israel das in Kategorien geteilt. Es fing an mit den Patriarchen, den Vätern, ja, Abraham, Isaak, Jakob, so ab Genesis 12 geht das damit los. Es waren die Patriarchen, bis dann Josef, wie kamen die eigentlich nach Ägypten, ne, wo sie dann befreit werden mussten und so weiter. Dann haben wir Israel 400 Jahre in Ägypten und während der Zeit macht Gott irgendwie nichts. David Pawson ist immer, manchmal neigt er auch zu Verschwörungstheorien, aber er hat gesagt, ja, und hier in der Zeit, wo Gott nichts gemacht hat, sind so Kulturen wie Ägypten, Indien, China total groß geworden, sagte er so geschichtlich. Das stimmt natürlich irgendwo auch, aber naja, die Zusammenhänge, ob die immer so sind. Aber es ist ein interessanter Gedanke, ihr versteht, was ich meine. Gott schweigt und dann, der Mensch schweigt nicht, der Mensch macht umso mehr irgendwie sein Ding. Dann haben wir die Zeit der Propheten und Propheten müssen wir immer, wichtig, ist wichtig, so für die Hebräer waren Propheten jetzt nicht nur so jemand wie Jesaja oder so, sondern Mose war ein Prophet für die und selbst die Patriarchen waren Propheten für die, schon stückweise, aber spätestens ab Mose war ein Prophet, Josua war ein Prophet, das sind alles in der hebräischen Bibel, also auch gerade Josua ist unter den Prophetenbüchern einsortiert und so weiter. Das ist dann quasi bis Samuel. Samuel war der letzte Prophet und gleichzeitig Richter, ja, also das überlappt sich dann so mit den, aber die Richter waren, wie gesagt, ja nicht Richter in unserem Sinne, es waren eigentlich so prophetische Heerführer, könnte man sagen, geistliche Kämpfer, was auch immer, manchmal waren sie auch sehr wenig geistlich. Das war dann die Zeit, genau, bis zu Samuel und dann war Samuel, wie gesagt, der letzte Nicht-König, der sozusagen in Israel irgendwie das Sagen hatte. Und dann hat die Königszeit angefangen. Ja? Also drei Könige, ein geeintes Reich, Saul, David und Salomo. Und dann unter dem Nachfolger von Salomo, Rehabiam, das Reich dann geteilt. Und dann geht es hier sehen wir das ja weiter. Die Linie von David war das Reich Juda im Süden, geht dann hier weiter. Und die Linie hier Israel, Nordreich, 10 Stämme, 2 Stämme, ja. Also hier waren Juda und Benjamin und hier war der Rest. Verläuft dann parallel, bis dann hier 722 erst das Nordreich untergeht und dann schrittweise das Südreich 606, 597, 586, bis da auch nichts mehr da ist und Israel insgesamt 70 Jahre im Exil ist. Also so, das ist dann genau. Also wie gesagt, Patriarchen, Propheten, Prinzen, wenn du so willst, ja, und dann haben wir die Zeit, wo dann mehr und mehr auch Priester, weil es eben keine Könige mehr gab, dann auch das Land geführt haben. Das hat sich so auch in der Exilszeit ganz stark ergeben. Und aber auch, als sie zurückgekommen sind, wurde ja kein König wieder eingesetzt in Israel. Und zur Zeit von Jesus, deswegen haben die ganzen Hohepriester und so immer noch sehr, sehr große Macht gehabt, waren eigentlich die politischen Führer auch und so. Das ist dann dabei tatsächlich geblieben. Also das ist so eine grobe Aufteilung, wo wir das mal sehen können. Und wir merken ja hier, wo es darum ging, dass Israel drauf und dran war, ihr Land zu verlieren und ihre Berufung auch, die sie dort hatten, mitten im Zentrum der Welt, an der Kreuzung der Welt sozusagen ein Licht für die Völker zu sein, ja, wo sie dabei sind, das alles zu verspielen, da wird Gott aber sowas von aktiv und redet und redet und wirbt und will und warnt und, versteht ihr, was ich meine? Propheten, 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 Propheten und dann, nachdem es alles nichts genützt hat, macht er weiter und tröstet und bereitet vor und sagt immer mehr, das wird nicht so bleiben, es kommt ein Tag des Herrn irgendwann mal und Gott wird wieder alles in Ordnung bringen und so weiter. Es kommt ein Messias und diese ganzen Dinge. Und dann haben wir 400 Jahre vor Christus eben wieder Ruhe. Da gibt es ja nur die sogenannten Apokryphenbücher, die wir zu Recht nicht in unserer Bibel haben oder in manchen Bibeln vielleicht schon, weil die Gemeinde schon immer gesagt hat, das ist nicht wirklich Gottes Wort wie die anderen. Da geht es eigentlich mehr um alles mögliche politische oder was weiß ich für Dinge. Aber es ist nicht mehr, dass Propheten da wirklich geredet haben. Ja? Also deswegen war das was ganz Besonderes, als Johannes der Täufer plötzlich aufgestanden ist nach 400 Jahren. Das gab es nämlich nicht mehr so richtig. Ja? Okay, das einfach mal als kurzen Überblick. Und jetzt hier noch... Israel natürlich einmal, was ich nur daran so spannend fand, man sieht es ein bisschen jetzt, ja. Ich war ja noch nie da, also ich kann es nicht aus Erfahrung sagen, aber Israel, ich glaube, an der schmalsten Stelle sind das weniger als 100 Kilometer Breite, glaube ich, ne? Also meine ich so. Und das Interessante ist, hier in der Mitte, das ist so ein bisschen eine Karte, die vielleicht ahnen lässt, wie auch die Dimensionen sind. Hier in der Mitte geht eigentlich so wie so ein Tal hier komplett durch, ja, wo alles tief und flach ist. Und du musst jetzt immer rechts und links irgendwie immer hoch und so weiter. Ne? Also diese typischen, das zieht sich aber genau durch die Mitte vom Land sozusagen. Es ist ganz interessant, wenn man so eine Karte sieht, wo wirklich, also die so in 3D quasi ist, so aus Styropor oder irgendwas. Dann ist es wie wenn da so ein Riss durchgeht in der Mitte. Das ist irgendwie ganz spannend, ja. Okay. Soweit mal. Und jetzt gehen wir rein. Genesis 1 bis 11. Jemand hat mal gesagt, Genesis, das heißt ja übrigens auch, also Ursprünge, das griechische Wort heißt Ursprünge, Ursprung des Universums, der Welt, der Menschheit, der Sünde, der Zivilisation, auch wie sie Städte gebildet haben, aber auch solche Sachen wie Opfer und religiöse Gottesverehrung. Uns wird da wirklich gezeigt, wie alles angefangen hat, ja. Und gleichzeitig, also das griechische Wort heißt Ursprünge, in der hebräischen Bibel heißt es einfach nach den ersten Worten, das ist immer so bei den ersten Büchern in der Bibel, am Anfang oder im Anfang, ja, heißt das Buch, genau. Und Porson hat mal gesagt, es enthält eigentlich die Menschheitsgeschichte in komprimierter Form. Wenn man Genesis liest, weiß man schon sehr viel über den Menschen, über seine Schwächen, über seine Stärken und man weiß auch viel über Gott natürlich. Und Genesis beantwortet letztlich die Grundfragen des Lebens. Wie ist alles entstanden? Warum leben wir? Was ist der Sinn unseres Lebens? Ja, nämlich eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sind eigentlich überhaupt nicht so gedacht, dass wir alleine auf diesem Planeten unterwegs sein sollten. Wir sterben, weil wir nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Wir zerstören alles, weil wir nicht in dem Plan sind, den wir vom Schöpfungsgedanken her, in dem wir uns vom Schöpfungsgedanken her befinden sollten, nämlich eine Beziehung mit Gott. Genau, und auch die Frage, warum sterben wir überhaupt? Warum geht so viel schief? Jo, genau. Ich werde auch so Sachen wie Autor und sowas, also ich glaube, dass die ganzen 5 Bücher Mose, natürlich dann 5. Buch Mose nicht mehr so ganz alles, aber der größte Teil von Mose da geschrieben worden ist oder er es aufschreiben hat lassen und dass manches ihm, das glaube ich, dann darüber hinaus noch von Gott wirklich offenbart worden sein muss, was er sonst hätte gar nicht wissen können. Porson schreibt, das erste Buch Mose ist von entscheidender Bedeutung, weil es uns die Bühne, die Schauspieler und den Handlungsablauf dieses großartigen Stückes vorstellt. Ohne die ersten Kapitel des Buches Genesis würde der Rest der Bibel kaum einen Sinn machen. So, wir haben es mit der Schöpfung zu tun. Wir lernen Gott kennen als jemand, der unheimlich mächtig, unheimlich kreativ ist. Wir können von der Schöpfung her bestimmte Ideologien ausschließen, ja, sowas wie Atheismus, Polytheismus, Dualismus, dass es einen guten und einen bösen Gott gegeben hat, der manches hat der geschaffen, manches hat der geschaffen. Und wir können ganz viele Dinge, auch einen Humanismus können wir ausschließen, dass der Mensch ein sinnvoller Maßstab ist für diese Welt und so weiter. Oder auch einen Rationalismus, dass nur unser Denken Grundlage für Erkenntnis sein kann. Viele Dinge lassen sich durch die Schöpfung und durch das, was die Bibel uns berichtet, ausschließen. Aber auch sowas wie Pantheismus oder Monismus, dass Gott und das Universum irgendwie eins sind und gar nicht voneinander zu trennen sind. Nein, Gott hat es geschaffen und er geht nicht darin auf. So, das sind ein paar interessante Dinge, die wir damit rausnehmen können. Was ich sehr, sehr spannend fand, ich werde jetzt nicht auf Fragen wie Evolution und sowas eingehen, aber was wirklich spannend ist, jeder soll offensichtlich diesen Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel verstehen. Die ersten beiden Kapitel vom ersten Buch Mose sind so klar und einfach geschrieben wie keine anderen Kapitel in der ganzen Bibel. Bibelübersetzer sagen immer, die ersten beiden Bücher der Bibel kann man am einfachsten übersetzen, denn die Worte, die darin vorkommen, kommen in jeder Sprache auf diesem Planeten vor. Was ich wirklich, wirklich spannend finde. Gott scheint sich da etwas sehr, sehr genau überlegt zu haben. Es kommen da nur eine bestimmte Anzahl von Worten vor, also relativ viele Wiederholungen von Worten und so weiter, sodass du merkst, eigentlich jedes Kind würde so im Grunde genommen da mitkommen. Ja? Und wir sehen, wie Gott in den ersten drei Tagen sozusagen die Welt in Form bringt und in den nächsten drei Tagen diese Welt zum Leben bringt. Und was uns die Schöpfung ganz klar zeigt, ist, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Das wird ja heute immer mehr auch verneint und man macht die Natur an sich sehr, sehr groß oder auch versucht die Tiere schon auf eine ähnliche Stufe zu stellen wie den Menschen. Aber die Bibel tut das nicht. Ich habe es neulich in der Predigt schon mal gesagt, die Sterne bekommen drei Wörter ab im Schöpfungsbericht und der Mensch über 30 Verse. Und das Anhauchen bei der Schöpfung, das kriegt nur der Mensch, ja, den göttlichen Atem sozusagen. Also ganz, ganz offensichtlich ist der Mensch, hat einen ganz hohen Wert von Gott, ist wirklich zu Recht das, was man früher als Krone der Schöpfung bezeichnet hat, ohne dass er deswegen die Schöpfung kaputt machen darf natürlich. Und wir erfahren, dass der Mensch für Gott geschaffen ist. So allein, dass es den Baum des Lebens im Paradies gibt, das zeigt, dass der Mensch alleine wahrscheinlich sogar gar nicht hätte ewig leben können, sondern nur, wenn er eben da geblieben wäre. In der Beziehung mit Gott, da wo der Baum des Lebens stand, wo das Leben von Gott her da ist. Ist ja übrigens was in der Offenbarung wieder auftaucht, auch in den letzten Kapiteln. Also der Mensch scheint eher mit der Möglichkeit zum ewigen Leben geschaffen zu sein, als dass er wirklich in sich ewig war. Das ist so zumindest ein Gedanke, den ich im Moment relativ nachvollziehbar finde. Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der sagt uns letztlich auch, dass alles schief geht, wenn wir versuchen, Gott durch irgendwelche Dinge zu ersetzen. Egal, ob es Erkenntnis ist oder Dinge, die wir verehren oder haben wollen oder was auch immer. Wenn wir Gott durch andere Dinge ersetzen, dann zerstören wir uns selbst. Und gleichzeitig zeigt aber auch das Vorhandensein letztlich dieser Bäume, wie wertvoll Gott der Mensch wiederum ist. Er gibt ihm die Möglichkeit, er will ihm eigentlich die Möglichkeit geben, ewig zu leben einerseits und andererseits, er gibt ihm die Möglichkeit, sogar eine Entscheidung gegen ihn zu treffen. Also Gott hätte ja diesen Baum da nicht reinsetzen müssen, ne, in den Garten Eden, aber offensichtlich wollte er das. Und wir können auch aus dem Schöpfungsbericht mitnehmen, dass die Natur wirklich für den Menschen geschaffen ist. Wisst ihr, ich mache mich manchmal darüber lustig, wenn ich bei oben beim Sonnenhof, hier beim Wasserleitungsweg Menschen sehe, die dann Bäume umarmen und da stehen und so weiter. Ich mache mich darüber lustig, weil ich es lustig finde. Ja, also ich denke mir, ich umarme lieber meine Frau, das macht mir mehr Spaß. Aber ich verstehe ja, dass du wirklich in der Natur also auflebst und zu Kräften kommst und so weiter. Und ich glaube, das sieht man auch ganz deutlich so im Schöpfungsbericht, dass der Mensch einerseits für die Natur geschaffen ist und auch mit der Natur irgendwie zu harmonieren und dass er aber andererseits auch für Schönheit geschaffen ist. Ich meine, der Garten Eden ist nämlich keine Wildnis, sondern wirklich ein Garten. Damit ist was Angelegtes gemeint vom Wort her. Gott hat da schon etwas Schönes dem Menschen gegeben, was für ihn vorbereitet war, was für ihn passend war. Und ich glaube, das ist auch immer wieder was wir auch uns selbst sagen dürfen. Wir sind dazu geschaffen, auch das Leben und die Welt zu genießen. Und ich glaube, da müssen wir als Christen auch so eine gesunde Haltung dazu zu entwickeln. Ich glaube, sonst gewinnen wir auch viele Menschen nicht, weil die sagen sich, zu euch will ich nicht. Ihr seid die langweiligsten Lebensverächter, die ich überhaupt kenne auf diesem Planeten. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Und was wir auch noch erfahren, ist, dass Menschen füreinander geschaffen sind. Und übrigens auch, dass Sexualität gut ist und nicht Folge der Sünde und auch nicht nur für die Fortpflanzung gedacht ist. All das steckt drin im Schöpfungsbericht. Ich werde zu dem Punkt Evolution nur eins sagen. Wenn wir eine Evolution denken, die ohne Gott auskommt, dann haben wir am Ende keine übergeordnete Autorität, vor der wir Verantwortung haben. Es gibt keine absoluten Maßstäbe, es gibt keine echte Sicherheit, es gibt kein realistisches, schönes Menschenbild, vor allem auch kein realistisches, weil Evolution müsste ja einen Aufwärtstrend beinhalten, den wir nicht wirklich sehen. Es gäbe keinen echten Grund für Selbstlosigkeit. Entschuldigt mal, aber warum denn, wenn es eigentlich nur um den Kampf der Stärkeren geht? Es gibt eigentlich keinen Grund für dauerhafte Wertschätzung der Schwachen und es gibt keinen Wert des Menschen in sich selbst, sondern eigentlich nur in dem Maß, wie er was leistet. Also das ist so ein bisschen eine gewisse Schizophrenie, die wir bei unseren aufgeklärten Menschen, die wirklich das Gute auch wollen, sehen. Sie fordern eigentlich Dinge ein, Ich habe viel Helmut Schmidt in letzter Zeit gehört, unseren ehemaligen Bundeskanzler. Also alles, was es von ihm zu hören gibt, habe ich, glaube ich, gehört. Ich finde, es ist ein toller Kerl. Also ein Vorbild irgendwie auch, finde ich, tatsächlich in vielem, was er gemacht hat. In manchem nicht. Jemand, der ganz offensichtlich wirklich auch hohen Maßstäben gerecht werden wollte mit seinem eigenen Leben. Aber eigentlich hat er gar nicht die passende Weltanschauung dafür. Also seine Weltanschauung, er lebt eigentlich was gar nicht wirklich zu dem passt, was er an sich glaubt. Also das ist interessant und vielleicht sogar noch schwieriger als das, was wir haben. Aber wenn du nur Evolution hättest, dann wäre das schwierig. Dann haben wir den Fall 1. Mose 3 natürlich. Aus einer sehr guten Welt wird er ein Ort der Zerstörung. Die Folgen sind Geburt unter Schmerzen, ein hartes Leben, harter Broterwerb sozusagen, harte Arbeit und der Tod als Gewissheit. Und der Fall gibt uns sozusagen auch die Antwort auf die Frage nach dem Bösen. Das Böse kommt nicht ursprünglich aus dem Menschen. Und deswegen kann es auch nicht im Menschen besiegt werden und vom Menschen besiegt werden. Es überwältigt den Menschen. Es ist auch kein wirklicher Kampf. Es ist nicht, der Mensch hat nicht einen Hauch einer Chance gegen den Verführer, gegen den Satan. Er wird von ihm überwältigt und das ist das, das ist dann sozusagen, was ich würde, wir haben uns erst neulich darüber unterhalten, Erbsünde und so weiter. Ich vertrete das so nicht, weil das da viele Missverständnisse mit diesem Wort zu tun haben, aber wir sehen auf jeden Fall hier eine Ursünde, die diese Welt in eine Verfassung gebracht hat, in der Menschen im Grunde der Sünde völlig ausgeliefert sind, ja, und zerstört sind bis in ihre Persönlichkeiten auch hinein, ja, und sie können nicht alleine und aus eigener Kraft diesen Kampf gewinnen. Sie sind dem Bösen gnadenlos unterlegen. Das Böse war nicht von Anfang an in der Welt. Der Mensch wurde verführt, das Böse fing nicht bei ihm an. Das Böse wurzelt aber auch nicht in unserem Körper, so wie Augustinus gesagt hat, das war sein Erbsündending, wird sozusagen beim Sex fortpflanzungsmäßig weitergegeben und ist eine körperliche Eigenschaft, wenn du so willst, am Ende des Tages. Das Böse wurzelt nicht in dem Körper des Menschen, sondern in seinem Verhalten. Und das Böse ist davon abhängig oder war vor allem davon abhängig, dass Menschen ihm die Tür öffnen. Und ein Stück weit ist das immer noch so. Und die Strategie des Satans erkennen wir auch schon im Fall. Gottes Ordnungen verdrehen. Er spricht Eva an, obwohl Adam tatsächlich vor der Schöpfung her der ist, der die Verantwortung trug, auch für diese junge Ehe. Er flößt falsche Gedanken ein und weckt Begierde und stachelt am Ende zu einer ganz bewussten Entscheidung gegen Gott auf. Das ist eigentlich bis heute die Strategie des Satans auch in unserem Leben. Und was sehen wir, was erkennen wir in Gott oder was erkennen wir über Gott beim Fall? Der heilige Gott muss und er will strafen. Und ist gleichzeitig selbst zutiefst betroffen. Das ist euch vielleicht beim Lesen noch nicht so aufgefallen, aber da, wo Gott sozusagen die Strafe ausspricht über den Menschen, da spricht er im Hebräischen in Poesie. Das sind Verse sozusagen, die er da dichtet, das ist so wie Timon das sehr gut kann, wie wir seit Montag wissen. Es reimt sich nicht unbedingt, aber poetische Form. Und immer wenn Gott das tut im Alten Testament, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass er zutiefst innerlich bewegt ist. Zutiefst getroffen über das, was hier mit dem Menschen passiert ist. Obwohl er es natürlich wusste, aber es nimmt ihn mit, weil er den Menschen so sehr liebt. Ich finde das so, so spannend. Und selbst in der Strafe sehen wir übrigens auch, dass Gottes Ordnung sichtbar bleibt. Gott fängt hier dann im Gegensatz zum Satan bei Adam an und macht bei Eva weiter. Und was wir auch sehen, ist, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht gestört ist, weil es irgendwie Feminismus gibt oder weil Männer sich einfach mal entschieden haben, Frauen zu unterdrücken irgendwann. Nein, sondern weil der Mensch gefallen ist irgendwann mal. Und Gott sagt ja zur Frau, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, was auch so viel meint wie, du wirst eigentlich versuchen, ihn zu dominieren. Und dann heißt es aber er wird über dich herrschen. Das ist die Strafe, sie werden dem ausgeliefert, was sie selbst sozusagen in die Welt gebracht haben, nämlich dass sie Gottes Ordnungen verdreht haben und bis heute sehen wir das noch. Und sie waren nackt und sie schämten sich. Ist euch das in euren Ehen mal aufgefallen, dass wir so riesige Probleme haben, uns zu verstehen als Männer und Frauen manchmal? Ich habe so den Eindruck, das hat hier ganz viel damit schon zu tun. So, also dann sehen wir, es geht dann im ersten Buch Mose so weiter. Also die ersten Kapitel 1 bis 11 sind sozusagen die Urgeschichte. Von der Schöpfung bis hin, wie sich die Menschheit über die Welt ausbreitet. Und dann haben wir Babel und wir haben die Sintflut und so weiter. Und ab Kapitel 12 bis Kapitel 50 ist dann die Zeit der Väter. Okay, das ist nochmal so wichtig. Und das sehen wir dann direkt nach dem Fall, wie diese Abwärtsspirale beginnt. Der Mensch ohne Gott, er steigert alles ins Unermessliche. Es wird immer schlimmer. Auch, dass sich die Zivilisation ausbreitet sozusagen über der Welt, ist nichts Positives, sondern dadurch wird nur irgendwie verbreitet sich nur die Sünde besonders weit. Auch dadurch, dass Städte gebaut werden, nimmt die Unmoral zu und alles Mögliche an Abartigem und so weiter. Und das finde ich spannend. Wir haben eigentlich ab Kapitel 4 dann, also 3 ist der Fall, und ab Kapitel 4 geht es dann mit Kain und Abel sozusagen weiter, eine absolute Abwärtsspirale der Menschheit bis hin zu dem Punkt, dass Gott sich überlegt, ich fasse diese Welt zu zerstören, ja, als Gericht. Und gleichzeitig zwischendrin immer wieder Hoffnungsschimmer, mitten in dieser Abwärtsspirale. Wir sehen immer so bestimmte Pärchen, die es da so gibt, noch am Anfang in der Urgeschichte. Kain und Abel, ja, der ältere Bruder, der den jüngeren Bruder erschlägt, eigentlich weil er ein Leben führt, offensichtlich, was Gott Ehre macht. Und er kann das nicht ertragen. Kain führt nicht nur ein Leben, was Gott keine Ehre macht, er kann es auch nicht ertragen, dass sein Bruder das anders macht. Dass sein Bruder offensichtlich gottesfürchtig ist und so weiter. Und das kann er nicht ertragen, obwohl Gott ihn warnt, bringt er seinen Bruder um. Und auch da haben wir dann wieder, auch schon bei Adam und Eva, dass Gott selbst im Gericht noch für die Menschen sorgt. Ja? Gott spricht Gericht über Adam und Eva und gleichzeitig kleidet er sie. Gott spricht Gericht über Kain und macht gleichzeitig das Kainsmal auf seine Stirn und sagt, wehe, einer tastet den Kain an und bringt ihn um. Er ist doch abgefahren, oder? Es ist ein Mörder und Gott sagt, der muss beschützt werden. Also Gott ist selbst noch gnädig im Gericht, das müssen wir mal sehen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Wir denken immer manchmal, Gott ist ungerecht, aber Gott ist eigentlich sehr gerecht. Und wir sehen dann zum Beispiel so eine Entwicklung, Kain, der steht für die wirklich gottlose Linie immer weiter weg von Gott, auch seine ganzen Nachkommen, das sind die Städtebauer, Zivilisationsbauer und so weiter, aber die tun alles, um sich selbst groß zu machen und dabei Gott zu vergessen. Und gleichzeitig gibt es dann so jemand wie den Seth, und dann heißt es ziemlich früh im ersten Buch Mose, dass unter Seth sozusagen die Menschen angefangen haben, Gott zu suchen und Gott anzubeten. Abgefahren. Wird überhaupt keine Erklärung dafür geliefert, warum das so war, wo das herkommt. Irgendwie muss Gott sich dem Seth gezeigt haben oder irgendwem zu der Zeit gezeigt haben, ja? Dass die Menschen wieder angefangen haben, Gott zu suchen oder wieder sich erinnert haben. Aber das finde ich so spannend und das ist der Hoffnungsschimmer. Dann haben wir die Flutgeschichte natürlich in 1. Mose 6, 5 bis 8, wo Gott dann selber sagt, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und da steckt so viel drin. Das ist, wohin sich der Mensch entwickelt ohne Gott, dass alles Dichten und Trachten böse ist. Deswegen sage ich immer, die Hölle ist eigentlich nur eine logische Folge, wenn Gott uns Menschen machen lässt. Die Hölle wird der Ort sein, wo die Menschen all das bekommen, was in ihrem Dichten und Trachten lag, wo er nicht mehr eingreift, wo er nicht mehr schützt, wo er nicht mehr begrenzt, wie er es hier in dieser Welt tut. Wo der Mensch alles kriegt, was er eigentlich haben will, die ganze Abkehr, die ganze Abwendung von Gott. Und dann darf er ohne sein, er muss ohne Gott sein. Und dann ist kein Leben mehr da. Und dann sehen wir, Gott reute es. Gott ist jemand, der emotional reagiert auf Sünde und auf Bösheit und auf Missachtung. Das finde ich auch immer wieder so krass. Und er sagt, ich will den Menschen vertilgen, aber gleich alle Tiere mit. Und ich glaube, das ist ein Zusammenhang, den wir heute auch in Zeiten von Klimawandel und allem Möglichen auch nicht sehen. Aber das Alte Testament zeigt ganz eindeutig, dass der Stand des Menschen und in dem Maß, wie der Mensch sündigt, auch die Natur verrückt spielt und Zerstörung über uns bringt und mitleidet und so weiter. Das hat ganz viel auch geistliche Ursachen, die natürlich der modernen Wissenschaft nicht zu vermitteln werden. Aber ich glaube, es gibt Zusammenhänge. Die sichtbare und die unsichtbare Welt sind miteinander verbunden. Das war von Anfang an so, das ist bis zum Ende so und wird ja auch dann irgendwann in der Hochzeit enden wieder zwischen diesen beiden Welten. Aber versteht ihr, was wir tun und womit wir Gott sozusagen beeinflussen, durch Sünde oder durch Anbetung, das hat Einfluss auf diese ganze Welt. Das muss uns immer wieder auch bewusst sein. Und Gott schmerzte das bis in sein Innerstes hinein. Das ist ein ganz ähnlicher Ausdruck, wie später über Jesus heißt, dass es ihm sein Herz innerlich zerriss, als er die Menschen gesehen hat. Gott leidet eigentlich an seiner eigenen Schöpfung. Und wichtig vor diesem Gedanken Gottes, ich werde die ganze Welt zerstören, da liegt eben unglaubliche Bosheit, da liegt eine unheilige Allianz, also irgendwie zwischen den Menschen und Göttersöhnen, ob das jetzt gefallene Dämonen waren oder was auch immer, aber jedenfalls offensichtlich was zutiefst Böses. Ja, da lag auch eine lange, lange Warnung von Gott da drin. Er hat schon durch Henoch, den Gerechten, das lesen wir in Judas Kapitel 14 im Neuen Testament, eigentlich schon gewarnt vor dem Gericht. Ja, und dann sind es eigentlich nochmal 1000 Jahre, die Gott wartet, ehe er richtet. Und ich finde, das sind immer so Zusammenhänge. Wir lesen das dann irgendwann und denken mal, wie kann Gott nur eine Flut über die ganze Welt bringen und so weiter. Gott hat 1000 Jahre gewartet. Wer von euch wäre bereit, 1000 Jahre Unrecht sich mit anzugucken, wenn er eingreifen könnte? Verstehst du, das ist eigentlich unfassbar. Und was ich auch interessant fand, der Sohn von Henoch ist ja der berühmte, hier, wo ist er? Irgendwo stand es da, Methusalem oder Lach auf Hebräisch. Ja. Methusalem, der älteste Mann, der in der Bibel erwähnt wurde, 969 Jahre. Und sein Name heißt eigentlich wörtlich, wenn er stirbt, wird es passieren. Und als er starb, der Sohn von Henoch, da ist es passiert. Da kam dann kurze Zeit später die Flut. Das finde ich krass. Und trotzdem merken wir auch in diesem Gericht wiederum, wie bei Adam, wie bei Kain, dass Gott trotz dem Gericht gnädig ist. Es heißt ja dann, wir hatten es gelesen, ja, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ich glaube, wir haben manchmal das vielleicht auch so verkauft, dass wir denken, na, Noah war halt gerecht und deswegen hat Gott gesagt, jawohl, ich habe einen gefunden, ich kann die Welt retten. Nein, Noah hat zwar Gnade vor Gott gefunden, aber eben Gnade. Noah war ein Beschenkter, Noah war jemand, wo Gott offensichtlich auch vieles ihm nicht angerechnet hat, sondern gesagt hat, den suche ich mir aus, um die Menschheit am Leben zu erhalten. Wirklich verdient im Sinne von Gottes Gerechtigkeit hätte er es so wenig gehabt wie jeder andere auch. Er fand Gnade vor dem Herrn. Nicht einfach, dass er bekommen hat, was er verdient hat, ja, sondern eben nicht das, was er verdient hat. Das ist wieder spannend. Gut, auf die Flut selber gehe ich jetzt nicht großartig ein. Da könnt ihr nochmal bei den Kinderkirchenleiterinnen nachfragen, wenn ihr da noch euch nicht mehr so erinnern könnt. Danach, nach der Flut, sehen wir jedenfalls, dass dann der erste große Bund sozusagen, ja gut, es gab auch einen Bund mit Adam, sagen viele, aber der erste sehr, sehr starke Bund ist mit Noah, wo Gott zu ihm sagt, ich werde die Erde nicht mehr vernichten, die Jahreszeiten und Saat und Ernte bleiben bestehen. Und er setzt den Regenbogen als Zeichen, dass er die Welt nicht mehr vernichten wird. Und interessanterweise ja, entsteht ja der Regenbogen durch Licht und durch Wasser. Beides ist die Grundlage des Lebens irgendwie auch da. Ne? Gott denkt sich irgendwie immer was, wenn er solche Sachen machen würde. Und übrigens, da fing es dann an auch, das gehört zu dem Bund von Noah dazu. Erschreckt euch jetzt vielleicht, ab da durften die Menschen Fleisch essen. Habt ihr vielleicht noch gar nicht so beobachtet, wenn ihr gelesen habt und so. Aber da, der Louis bestimmt, ich merke, der Louis, der liest auch immer während der Predigt und hinterher kriege ich dann immer Ärger, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. So, ja. Ich mache nur Spaß, der Louis ist immer lieb. Ich weiß, das ist... Das glaube ich, aber es ist auch oft genug. Nein, Spaß. Okay, das macht Spaß. Okay, und was auch noch interessant ist in diesem Zusammenhang vom Noah-Bund, da erklärt Gott das Leben selbst von bösen Menschen als schützenswert. Also wenn ihr das dann mal finden wollt, auch wie gesagt, alles nach 1. Mose 6, dann ein bisschen weiterlesen, bis dann dieser Bund mit Noah kommt. Da sagt Gott, und das finde ich so spannend, dass er das Blut fordern wird vom Leben von jedem einzelnen Menschen, auch von den Bösen. Das ist was Krasses. Und da merken wir, wie wichtig Gott das Leben ist. Das Leben an sich ist ihm schützenswert. Der Einzige, der ein Recht hat, Leben zu nehmen, ist der es auch gegeben hat. Gott selbst, ja. Klar, jetzt, wir werden nicht über Staat und so weiter jetzt hier reden, da gibt es noch Dinge zu sagen. Dann kommt als nächstes der Turmbau zu Babel. Menschen bauen sich einen für sie gewaltigen Turm, ja, und sie haben eindeutige Motive. Das heißt, sie wollen bis an den Himmel, das heißt, sie fordern Gott heraus. Sie wollen sich einen Namen machen, da ist Stolz mit im Spiel. Und sie sagen ganz bewusst, finde ich interessant, weil auch heute da so Europa und so gab es immer wieder so Tendenzen, finde ich auch, wir wollen uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Wir wollen eine Einheit, in der Gott aber keine Rolle spielt. Keine Einheit in Gott, sondern eine Einheit in uns selbst. Ich finde, das ist schon der Weg, den Europa auch gegangen ist jetzt zuletzt. Nicht unbedingt der Weg, wie es angefangen hat, auch unter so Leuten wie Adenauer und so vielleicht, die ja sehr wohl gottesfürchtige Männer waren, aber was daraus geworden ist, das sehen wir. Und ich glaube, dass Gott deswegen an dieser Einheit auch gar nicht so viel Interesse hat wie wir. Ja, aber mal gut, das spielt natürlich vieles andere noch rein. Also die Menschen suchen Einheit und Größe in sich selbst und ganz bewusst gegen Gott. Im Grunde wollen sie immer noch wie Gott sein, so wie bei Adam und Eva. Und Gott straft sie, und zwar nicht, weil er sich bedroht fühlt. Das heißt dann ja, Gott kriegt irgendwie mit, dass sie so einen Turm bauen, und er sagt dann, lasst uns herabfahren, dass wir den Turm sehen können. Ja, so ist ungefähr die Ausdrucksweise. Also er sagt, wo ist denn jetzt der Turm? Ach, da, nett. So wie wenn du von deinem Kind irgendwas anschaust, so gut gemacht, ja, ist schon fast bei mir oben angekommen. So ein bisschen. Also, und dann straft Gott in dem Fall, indem er ihnen das Gegenteil gibt von dem, was er will. Er zerstört diese Einheit und das ist Gnade. Weil Gott sagt eigentlich in diesem Zusammenhang, wenn ich nicht eingreife und wird denn diese Menschen so eine Einheit haben, dass ihnen nichts unmöglich ist. Was meinen Sie damit? Dass sie Gott wirklich ernsthaft herausfordern können? Nein, im Bösen wäre ihnen nichts mehr unmöglich. Und es hätte kein Zurück mehr gegeben, wenn Gott die Menschheit in dieser Einheit des Bösen und der bösen Motivation gelassen hätte. Deswegen greift er ein und er schützt die Menschheit, indem er sie zerstreut über die ganze Erde und indem er ihnen verschiedene Sprachen gibt. Das ist Gnade. Dann beginnt in Genesis 12 die Geschichte der Väter Israels. Und das ist spannend, ja. Das Alte Testament ist einerseits die Geschichte Gottes mit der Welt und andererseits gleichzeitig die Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel. Und beides ist kein Widerspruch, sondern Israel ist offensichtlich genau der Weg, den Gott einschlägt, um die ganze Welt wiederherzustellen. Ja? Bis hin, dass der Sohn Israels, der wahre Sohn Israels, zum Retter der ganzen Menschheit wird. Und da könntest du jetzt auch sagen, ist ungerecht, aber weißt du, ich habe der David Pawson, das ist eins von den Büchern, die ich jetzt viel genutzt habe, der hat mal gesagt, verstehst du, als Vater kannst du es so machen. Du kannst deine Packung mit Gummibären nehmen und wie der Jürgen am Sonntag gesagt hat, oder mit Chips, und du wiegst die Haufen ab, jeder kriegt gleich viel und so, ne? Und jeder kriegt seinen eigenen Teil und so, aber Gott kann auch, oder Jürgen könnte auch zum Timon gehen und sagen, hier hast du die ganze Packung Chips, es ist deine Verantwortung, dass du der Familie was davon gibst. Und so hat es Gott im Grunde mit Israel gemacht. Er hat gesagt, nö, ich wähle mir ein Volk aus und ich will, dass die ganze Welt sozusagen beschenken. Das hat nicht immer so geklappt, so wie es heute durch die Gemeinde auch nicht immer so klappt, aber Gott bleibt bei diesen Gedanken. Er will einfach mit den Menschen. Das ist so cool. Und von daher, mit der Vätergeschichte wird so langsam klar, wie Gott sich Menschen auserwählt, zuerst mal einen Menschen, den Abraham, und dann ein Volk auserwählt und das sozusagen eigentlich das Werkzeug seiner Errettung ist. Und wir merken von Anfang an, wie ernst das Gott ist. Er nennt sich immer wieder, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott erwählt einfach. Es ist seine freie Entscheidung und darauf fokussiert sich jetzt das Buch Genesis. Die ganze Urgeschichte, das ist ein viel längerer Zeitraum, als dann das als die Geschichte von Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Ja? Das ist ja nur ein ganz kleiner Zeitraum verglichen damit. Aber Gott räumt dem viel mehr Raum im Buch Genesis ein, als der Schöpfung und all dem, was uns noch interessiert hätte und so weiter. Weil er sagt offensichtlich, das ist mein Fokus. Hier, mit diesem Volk, mit diesen Menschen will ich diese Welt retten. Und das finde ich spannend. Also der Blick des Erzählers wendet sich absichtlich von der ganzen Welt ab hin zu einer ganz besonderen Familie, als wäre diese Familie die wichtigste, die jemals auf diesem Planeten gelebt hätte, so schreibt Pawson. Und er sagt, das ist auch schon der Skandal der besonderen Erwählung genannt worden. Kannst du dich drüber aufregen, aber es ist viel besser, Gottes Ordnungen zu respektieren. Genau, und wie gesagt, Gott bleibt bei seinem ursprünglichen Plan auch durch Menschen dieser Welt zu dienen. Das wollte er durch Adam und Eva machen und das will er immer noch auch durch Israel, das will er heute auch immer noch durch die Gemeinde. Und was wir über die Väter sozusagen von Anfang an sagen können, ist eigentlich nicht, dass sie was Besonderes waren und schon gar nicht haben sie sich durch außergewöhnliche Heiligkeit ausgezeichnet, keiner von denen. Eigentlich war nur ihr Glaube besonders. Und über Abraham heißt es ja ausdrücklich, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er war der Vater des Glaubens. Was Gott interessiert in den Menschen, ist nicht das, was sie alles können und das, was sie alles richtig gemacht haben, sondern das Maß, in dem sie bereit sind, ihm zu vertrauen und ihm dann auch zu folgen. Dieses Vertrauen auch umzusetzen im eigenen Leben. Und diesen Glauben, der ist ganz, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir in der Vätergeschichte sehen. Bei Abraham war das, dass er seine Heimat verlassen hat und Gott für einen Nachkommen vertraut hat und dann sogar bereit war, diesen Nachkommen zu opfern, wovor Gott ihn bewahrt hat. Ja. Isaak vertraute Gott die Suche nach seiner Frau an. Außerdem war er bereit, sich selbst auf dem Berg Moria opfern zu lassen. David Pawson sagt nämlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er, wie wir in der Kinderstunde immer sagen, ein kleiner Junge war zu der Zeit. Das würde nicht wirklich in den Erzählstrang passen. Er vermutet, dass der schon längst ein junger Mann war. Das hieße, dass auch er sich sozusagen dem Vater hier offensichtlich unterstellt hat und so weiter. Ist wahrscheinlich ein Stück weit Spekulation, aber es ist zumindest möglich. Genau, er ging auch während einer Hungersnot nicht nach Ägypten, weil es ihm Gott befohlen hätte. Er segnete später seine Söhne im Glauben. Und bei Jakob sehen wir dann auch, er ringt um den Segen Gottes. Er sagt, er kämpft ja eigentlich mit dem Engel Gottes und sagt, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Er beendet den Götzendienst seiner Familie. Bis dahin haben die alle noch fröhlich ihre Nebengötter und so gehabt. Gott war einer, vielleicht der Hauptgott so ein bisschen, aber es gab auch noch andere, die sie in ihren Zelten hatten. Und auch Jakob segnet seine Söhne und Enkel im Glauben bis dahin, dass er über Juda sagt, du wirst, aus dir wird immer der König hervorkommen. Das Königtum wird nie von dir genommen werden. Das sagt schon Jakob. Wir merken, also da ist schon Glaube da, da werden Dinge vorausgesehen, schon bei den Vätern. Und das ist, was sie auszeichnet. Ja? Es ist schon eine Geschichte des Glaubens, Genesis 12 bis 50. Genau. Bei Abraham, muss mal wieder weitergehen. Ach nee, das war. Warum? Das habe ich hier. Ich glaube, ihr habt die Dinge verhauen, da hinten irgendwie die Reihenfolge. Weiß nicht, was das ist, oder ich habe sie verhauen. Wir sehen dann auch irgendwie die ganze Vätergeschichte, und ich werde jetzt anfangen, ein bisschen schneller darüber zu gehen, ist ein bisschen auch in Gegensätzen aufgebaut. Ja? Abraham ist der Mann des Glaubens, mit dem Gott einen Bund schließt. Lot, sein Neffe, ist der, der Gott nicht vertraut, der irgendwie ganz stark die Gemeinschaft sucht von Menschen, die eigentlich nicht gut sind für ihn und der immer wieder falsche Kompromisse macht und der immer wieder, eigentlich du auch so merkst, der Gott nicht so richtig vertraut für seine Zukunft und so weiter. Da ist ein ganz starker Gegensatz. Aber Abraham, das ist eben nochmal einer der ganz wichtigen Bünde sozusagen. Wir haben den Bund, wenn du so willst, mit Adam, dann auf jeden Fall den Bund mit Noah und dann haben wir den Bund mit Abraham, wo Gott zu ihm sagt, einmal, du wirst ein Land bekommen, das Land Kanaan, ja, was uns ganz stark immer wieder sagt, es ist Gottes Welt und Gott darf geben, was er will, wem er will, es ist seine Welt. Wir denken manchmal, ist doch unfair, wenn auch Gott dann andere daraus vertreibt und so weiter. Aber wenn dir alles gehört, darfst du darüber verfügen. Dann verheißt er ihm unzählige Nachkommen und er sagt ihm in diesem Bund, du wirst Segen und Fluch zugleich sein für diese Welt. Ja? Was meine ich damit? Er sagt, wer dich segnet, der wird gesegnet werden, dich und deine Nachfolger. Und wer gegen dich vorgeht, der wird verflucht sein. Ja, der wird irgendwo scheitern in dem, was er tut und letztlich mit seinem ganzen Leben. Und die ultimative Erfüllung davon ist auch in Jesus. Ja? Jesus wird zum Eckstein, den die einen verwerfen und auf den die anderen ihr Glaubensfundament bauen, wenn du so willst, an dem sie ihr Glaubenshaus ausrichten, um in dem Bild zu bleiben. Genau. Und dann sehen wir auch bei Abraham schon diese Bedingungen der Beschneidung, ja, und auch des Gehorsams. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Das ist in, wie gesagt, Genesis Kapitel 12. Und was immer wichtig ist, dass das ein Bund ist. Und ein Bund ist eine besondere Art von Vertrag, nämlich ein Vertrag nicht unter gleichberechtigten oder gleichmächtigen Vertragspartnern, sondern es ist eigentlich ein Bund, ist ein Vertrag, in dem nur die eine Seite die Garantie dafür übernimmt, dass dieser Bund auch bestehen bleibt. Und das ist eben Gott. Okay. Dann geht es weiter. Abrahams Sohn heißt Isaak. Und da sehen wir so ein bisschen, was irgendwie deutlich wird. Bei Gott, er erwählt eben, wie er will. Ja? Und er sucht sich auch hier nicht den älteren Sohn aus, den Ismael, sondern er will den Isaak, den Sohn der Verheißung, über den er schon zu Abraham und Sarah gesagt hat, das ist der, durch den ich dir wirklich die Verheißung erfüllen will und den Bund erfüllen will. Und wir sehen so diesen Unterschied, ja, zwischen Isaak und Ismael. Ismael war das Ergebnis eines menschlichen Lösungsversuchs, nämlich dass Sarah gesagt hat, na komm, schlaf mal mit meiner Magd. Wenn das Gott nicht hinkriegt mit dem Nachkommen, dann machen wir es eben selbst. Und daraus ist ein Konflikt entstanden, der bis heute besteht. Ja, Ismael letztlich auch als Vater irgendwo der muslimischen Völker und so weiter. Da sehen wir bis heute noch eine ganze Zerrissenheit im Nahen Osten. Und Isaak war im Unterschied dazu das Ergebnis eines Wunders. Ja, genau. Dann geht es weiter, Jakob und Esau, wieder erwählt Gott den jüngeren Sohn, nicht den Erstgeborenen. Gott segnet ihn aufgrund von Gnade und nicht, weil er vollkommen gewesen wäre. Mein Gott segnet diesen Jakob ja sogar, obwohl der sich den Segen nur erschlichen hat. Der hat ja eigentlich seinen Vater betrogen, zusammen mit seiner Mutter, ja, um diesen Segen zu bekommen, der Erstgeborene zu sein und die Linie fortsetzen zu dürfen. Aber es war eben scheinbar schon Gottes Wille, sonst hätte Gott was dagegen gemacht. Und Gott lässt es sogar zu, dass es so passiert, dass sein Wille so umgesetzt wird, durch einen Betrug. Einerseits krass, aber andererseits merkst du auch, dass Gott nicht so schnell fertig macht und dass Gott in seinen Plänen nicht so schnell durcheinander gebracht wird. Das finde ich absolut fantastisch. Und Jakob ist schon so ein spezieller Typ, oder? Der ist ein Muttersöhnchen, ein Betrüger, ein Lügner, ein Dieb, ein Götzendiener, ein Zweifler, ein Feigling, ein schlechter Vater und außerdem habgierig. Das sind nur mal ein paar Stichworte, wenn du seine Geschichte durchliest, ja. Und trotzdem kann Gott ihn gebrauchen. Warum? Weil er sich nach vielen Umwegen Gott anvertraut und ihn dann nicht mehr loslässt. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und Esau, weißt du, Gott weiß ja auch voraus natürlich, wie sich Menschen entwickeln werden. Und Esau ist Gott gegenüber völlig gleichgültig. Ich meine, als es um den Linseneintopf geht, der kommt hier vom Jagen und er hat absolut Brand, er hat Hunger, ja. Und dann gib mir was von deiner Suppe, Bruder. Und dann sagt er, ja klar, mach mich zum Erstgeborenen, verzichte auf dein Erstgeborenenrecht. Ja, ist alles gut, solange ich die Suppe kriege. Verstehst du, wie ich meine? Und damit hat er letztlich Gott verachtet, oder? Weil Erstgeborener zu sein auch geheißen hätte, unter dem Segen Gottes zu stehen. Es war ihm aber auf gut Deutsch scheißegal. Das war ihm nichts wert. Und Jakob schnappt sich beides. Nicht auf eine gute Art und Weise, aber er schnappt es sich. So, und dann sehen wir Josef und übrigens auch Juda als Gegenpol. Das fällt den meisten gar nicht auf, dass auch Josef eigentlich einen Gegenpol hat, nämlich den Juda. Da ist plötzlich mitten in der Geschichte von Josef, Josef ist, glaube ich, schon in Ägypten, plötzlich die Geschichte von Juda, dem Vater des gleichnamigen Stammes, aus dem nachher die ganze Königslinie hervorgegangen ist, David, und auch Jesus hervorgegangen ist. Ja. Und der hat einen Sohn, der ist verheiratet, der stirbt Und dann gibt er der Frau, weil das eben damals Pflicht war, man musste für Nachkommen sorgen, gibt er den nächsten Sohn, der stirbt auch wieder. Und dann hat er nur noch einen Sohn, der ist noch ein bisschen jünger und er will den eigentlich gar nicht dieser Frau wieder geben, obwohl er müsste, rechtlich. Ja. Und dann sagt er, ja, also irgendwann, wenn der mal groß genug ist, wenn der volljährig ist und einen Führerschein hat und so, dann kriegst du den, dann gibt es Nachkommen und so weiter. Und dann macht er das nicht, sie merkt das irgendwann, bietet sich ihm dann an, als er in ihre Stadt kommt, als Prostituierte, verkleidet sich, so Kopftuch und so weiter, hat sie nicht erkannt. Die schlafen miteinander und so weiter. Das ist so eine krasse Geschichte. Und so kriegt sie am Ende ihren Nachkommen. Und das ist sogar dann der Nachkomme, mit dem die Linie weitergeht, am Ende die Segenslinie. Also absolut abgefahren, aber das ist so ein Gegenpol auch zu Josef, der tatsächlich ein sehr gerechter Mann ist und eine interessante Geschichte. Also okay, bei Josef, genau, sehen wir eigentlich sozusagen den wichtigen Wendepunkt, wie eigentlich jetzt diese Väterzeit zu Ende geht und wie eigentlich eine Nation, die Entstehung einer Nation und auch die Bewahrung einer Nation vorbereitet wird. Und das sollte eben nach Gottes Plan in Ägypten geschehen. Und so wird das Ganze geschildert, wie Jakob und am Ende so auch die ganze Familie nach Israel gekommen ist. Und übrigens, der Josef auch, also wir kennen ja die Geschichte, er wächst da auf mit seinen Brüdern, er ist der Liebling vom Vater, er kriegt so eine besondere Kleidung. Das ist übrigens nicht unbedingt, dass es ein schöner bunter Rock war, wie wir jetzt auch mal gerne in der Kinderstunde sagen, sondern das war mehr wahrscheinlich Kleidung, die signalisiert hat, er war der Vorarbeiter und hat das Sagen über seine Brüder. Das musst du mal machen. Er ist der Zweitkleinste, ja, kann gerade mal laufen, also nicht laufen, aber ist vielleicht gerade mal 18 oder so, verstehst du, und der soll jetzt hier. War ja auch so, er hat dann der Jakob hat ihn danach geschickt, den Brüdern, guck mal, ob die auch alles da in Ordnung machen und so weiter. Und das hat ihm natürlich gefallen, so, ja, so ein bisschen diese Anführerrolle und so weiter. Naja. Und gleichzeitig hat er Träume bekommen, die er wahrscheinlich nicht hätte sagen sollen, aber die irgendwo ihn darauf vorbereitet haben. Oder auch der Jakob hat das schon gemerkt, dass er irgendwann mal ein großer Mann irgendwo sein würde. Ja. Naja, aber wir kennen die ganze Geschichte. Wie gesagt, die Brüder verkaufen ihn nach Ägypten in die Sklaverei. Gott segnet ihn in der Sklaverei. Er wird zum obersten Sklaven von Potiphar. Dann die Geschichte mit der Frau, die ihn verführen will, zum Seitensprung und so weiter, die er nicht loslässt, aber er bleibt treu, er rennt weg. Das bringt ihn aber nicht irgendwie in Amt und Würden, sondern in den Knast. Und dann segnet aber dort auch wieder Gott ihn. Und jedes Mal heißt es, dass seine Herren ihn über alles gesetzt haben. Die haben nur noch gegessen, alles andere hat Josef gemacht. So, ne? Und in dem Gefängnis arrangiert Gott die Begegnung mit zwei hohen Beamten. Einer von denen erinnert sich später, als der Pharao einen Traum hat, ne, an den Josef. Oh, da war der Josef, der hat unsere Träume damals schon gedeutet. Den musst du jetzt holen. Und dann sehen wir, wie Josef vor dem Pharao auftaucht, seine Träume deuten kann. Da wird eine Hungersnot kommen und so weiter. Und er hat dann gleich auch noch einen Plan, wie man damit umgehen soll, Vorratshäuser bauen und so weiter. Und so wird er zum zweiten Mann im Staat. Und der Pharao macht es im Grunde so wie Potiphar und der Gefängnisaufseher auch. Er lässt den Josef alles machen. Der ist der große, große Mann in Israel. Und Josef später sagt selber seinen Brüdern, als sie dann nach Ägypten kommen, um Nahrung zu kaufen, Hungersnot ist überall außenrum. Nachdem alles da durch ist, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, und er sich ihnen zu erkennen gibt, da sagt der Bruder, ihr habt es böse mit mir gemeint. Ihr wolltet mich vernichten, aber Gott hat das genutzt, um uns alle eigentlich hier zu retten, um uns hier als Familie zu bewahren. Und im Grunde hat etwas Gutes draus gemacht. Ihr wart eigentlich am Ende sogar ein Werkzeug in Gottes Hand. Das ist auch wieder abgefahren. Okay. Genau. Ganz kurz, was haben wir im Buch Genesis? Jetzt sind wir damit durch. Hinweise, das andere geht jetzt ein bisschen schneller. Hinweise, für Hinweise aufs Neue Testament oder auf Jesus. Zum einen haben wir diesen Satz in der Schöpfung, lasst uns Menschen machen, der von Auslegern aller Zeiten darauf gedeutet wurde, dass Gott hier tatsächlich irgendwie plural gedacht ist, ja, ein einzigartiges Wesen. Dann bei Adam und Eva auch im Gerichtsspruch sagt er ja Gott zu Eva, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten, was auch die Ausleger auf Jesus deuten und ich auch. Sie wird ihm in die Ferse beißen, auch das ist irgendwo ein Stück weit so, vielleicht ein Bild auf das Kreuz und so. Genau, aber auch den Unterschied zwischen Adam und Jesus. Ja? Adam im Garten ungehorsam, Jesus im Garten gehorsam bis zum letzten Moment. Nicht dein Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Auch diese Dinge ist doch absolut abgefahren, wie Gott da Dinge immer wieder zusammenbringt. Ja? Isaak als Opfer, der geliebte Sohn, und dann am Ende wird er noch ersetzt durch ein Widder oder eigentlich ein Lamm, das ist dasselbe Wort, ja, und dann Jesus ist irgendwann selber dieses Lamm, vielleicht sogar auf demselben Berg, oder Jakobs Leiter, die Geschichte, wo auch Jakob auf der Flucht ist und er sieht diese Leiter und Engel hoch und runter zwischen Himmel und Erde, und Jesus sagt später mal zu, in Johannes 1, Vers 51, du wirst Engel auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Wir denken uns da nichts bei, aber Jesus meint diese Geschichte von Jakob und sagt, hey, hallo, ich bin die Leiter. Ich bin die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Also da gibt es viele, viele Dinge, genau, die wir da haben. Genau. Dann Melchisedek zum Beispiel, dieser König von Salem, der im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird, wo Leute als Vorbild, als Bild für Jesus ansehen. Und auch die ganzen Geschlechtsregister, die Reihenfolge, die ganze Linie von Jesus Vorfahren wird uns schon aufgezeigt. Okay, jetzt hauen wir ein bisschen schneller durch. Exodus. Israel ist in Ägypten, sie sind 400 Jahre da, das Volk wächst und gedeiht. Es wird überhaupt erst sozusagen in der Kornkammer des Orients in Ägypten überhaupt zu einem Volk. Das waren wahrscheinlich richtig wichtige Rahmenbedingungen, dass die überhaupt in Ägypten waren. Weil dort war, auch im Norden, wo sie gelebt haben, sie haben die fruchtbarste Region gehabt, weil die Ägypter hatten eine Aversion gegen Viehwirtschaft und so. Die waren sich zu vornehm dafür, also mit Bauern wollten die gar nichts zu tun haben. Aber Israel, gerade in diesem Land, Goshen, Norden, fruchtbar und so weiter, boom, da wächst und gedeiht alles. Die sind Gott gehorsam, fruchtbar und mehret euch. Da geht es richtig ab und die werden zu einem gewaltigen Volk. Das ist absolut krass. Genau. Exodus heißt Auszug, Ausweg. Hebräischer Titel heißt einfach, dies sind die Namen. Und das zweite Buch Mose ist eigentlich ein ganz wichtiges identitätsstiftendes Buch für den ganzen Rest der Bibel. Ja, der Auszug ist eigentlich ein Typus, so ein Vorbild für das, was Gott im Neuen Testament tut, wie er uns befreit. Ja? Bis hin zum Durchzug durch das Meer, was auch sogar im Neuen Testament mit der Taufe verglichen wird. Ja? Exodus erzählt von der gewaltigsten Befreiungsaktion der Geschichte der Menschheit bis zu Jesus. Mehr als 2 Millionen Menschen entkommen ihrer Sklaverei in einem der mächtigsten Großreiche der damaligen Welt. Das zeigt Gottes Souveränität und gleichzeitig Gottes Nähe. Das wird durch Exodus sichtbar. Gott ist Ägypten nicht nur gewachsen, sondern absolut überlegen, ja, und gleichzeitig ist er seinem Volk nahe. Das sind die beiden großen Dinge, die durch Exodus sichtbar werden. Große Not und ein gewaltiges Eingreifen Gottes. Mose erlebt mehr Wunder als alle Väter Israels zusammen und eigentlich auch als alles, was nachher kommt. Also besondere Zeiten haben irgendwie auch immer besonderes Eingreifen Gottes. Genau, der Aufbau von dem Buch, wir haben Kapitel 1 bis 18, das schildert eigentlich den ganzen Auszug aus Ägypten, und wir haben die Kapitel 19 bis 40, die andere Hälfte beschäftigt sich nur mit dem Bundesschluss am Sinai in der Wüste, wo Gott die Grundlage dafür legt, dass sein Volk mit ihm zusammen sein kann. Das ist jetzt, also wir haben zwei große identitätsstiftende Dinge. Das eine ist, Gott befreit sein Volk, und das andere ist, Gott richtet den Bund auf. Er sagt dem Volk, wie sie leben sollen, wie sie jetzt Licht für die Völker sein sollen, wie sie ihn groß machen können, wie sie in seiner Nähe sozusagen sich aufhalten können. Das finde ich total krass. Von der Geschichte her, wir haben irgendwo so diesen Ablauf, ja, Israel in Ägypten, wir haben Vermehrung und dann Unterdrückung, weil sie so viele werden. Dann haben wir irgendwann, geht ja sogar der Pharao dazu über, dass er die erstgeborenen Söhne Israels töten lassen will, weil Zwangsarbeit und verschärfte Bedingungen nicht geholfen haben. Also diese ganzen verschärften Bedingungen, die haben irgendwann sogar das Stroh von den Ziegeln genommen, dann war die Ziegel ja auch viel schwerer, alles war anstrengender und so weiter. Das war sowas wie natürliche Geburtenkontrolle, verstehst du? Wenn du abends nach Hause gekommen bist, da hast du deine Frau nicht mehr angelächelt und na, so, sondern da wolltest du einfach nur noch vorm Fernseher sitzen und dein Bier trinken. Ne? Das war... Salopp gesagt, aber das ist tatsächlich genau das, was sie gemacht haben. Ne? Die haben die so schachmatt gemacht, dass dann, das war ihr Gedanke, hat nicht wirklich funktioniert, hat nicht gereicht. Deswegen haben sie irgendwann gesagt, wir machen jetzt alle Erstgeborenen auch noch platt. Dann haben wir als zweites Ding Rettung und Berufung Moses. Ja? Mose ist immer so in 40 Jahre Abschnitten, ja? 40 Jahre in Ägypten. Er lernt alles kennen, was dieses Großreich zu bieten hat. Das wird für später noch wichtig sein. Fünfter Buch Mose zum Beispiel ist eigentlich ein ägyptischer Vertrag. Genauso wie ägyptische Verträge sind, ist das fünfte Buch Mose geschrieben, wo du merkst, da wird hier eigentlich ein Vertrag zwischen Gott und dem Volk nochmal bekräftigt, kurz vor dem Eintritt ins verheißene Land. Was ich spannend finde, Gott benutzt das, was Mose erlebt hat, ganz stark. Dann versucht Mose sein ersten Mal hier so Freiheitskämpfer, ne, bringt einen um, haut ab, ist dann in der Wüste, genau dort, wo er später 40 Jahre mit dem Volk sein wird, ist er schon 40 Jahre mit Schafen und ich glaube, die Schafe waren noch netter als das Volk später, aber er lernt die ganze Umgebung kennen, er weiß, wie man sich da bewegen muss, er kennt die Gegend, er kennt die Menschen, er kennt die Feinde, er kennt die Gefahren, bum, 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 40 Jahre dort, dann ruft Gott ihn am Dornbusch zurück und dann diese ganze große Befreiungsaktion und dann 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste, hurra. Und was ich da auch wieder so krass finde, ist, dass auch bei Mose wir wieder sehen, Gott bleibt dieser Methode Mensch treu, oder? Es muss mit den Menschen passieren. Und Menschen sollen seine Werkzeuge sein. Und er will immer wieder Leiter berufen auch und auch ein Volk berufen, was, mit dem er gemeinsam kooperiert. Das ist einfach seine Art. Und da ist seine Wahl auch souverän. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir der nächste Leiter für irgendwas sind oder nicht. Gott sucht sich Mose aus, lässt sich nicht von seiner Unvollkommenheit beeindrucken, auch nicht von 5 Ausreden, die Mose so parat hat, obwohl er ja sagt, er kann nicht reden. Dann haben wir die Befreiung des Volkes, die Plagen. Übrigens, jede einzelne dieser Plagen richtet sich eigentlich gegen eine bestimmte ägyptische Gottheit. Gott zeigt, ich bin der Chef, ich bin der Herr. Und die Ägypter und besonders der Pharao verhärten sich dagegen. Erst verhärtet sich der Pharao 7-mal gegen Gott und dann heißt es 3-mal danach, dass Gott auch sein Herz verhärtet hat. So viel nochmal zu auch Römer 9 und so weiter. Dann sehen wir die Entstehung des Passafestes vor dem Auszug. Gott sagt jetzt, als letzte Plage werde ich die Erstgeborenen Ägyptens töten. Der Todesengel wird vorbeigehen. Ihr müsst ein Lamm schlachten. Auch hier wieder dasselbe Wort, Lamm, Widder und so weiter. Und müsst es an eure Türen schmieren. Sogar möglich, dass manche Ägypter gesagt haben, ich mache das auch. Die mit den Israeliten Gemeinschaft hatten. Jedenfalls sehen wir später, dass nicht nur Israeliten ausgezogen sind. Also es gab offensichtlich schon immer irgendwie gottesfürchtige Leute, auch in Ägypten, die danach gegangen sind. Oder es ist auch übrigens sehr wahrscheinlich, dass da, wo Israel gelebt hat, im Norden von Ägypten, auch noch andere Leute aus der Kanaanitergegend oder andere Semiten auch gelebt haben, ja, also selben Vorfahren hatten und so weiter. Da scheinen auch welche mit ausgezogen zu sein. So, naja, jedenfalls Gott gibt ein Schutzmittel durch Blut von dem Lamm, auf den Türpfosten aufgetragen, will er die Israeliten retten. Und das ist, was Israel bis heute noch feiert. Passa oder Pessach bedeutet eigentlich vorübergehen. Und das ist eigentlich das sozusagen identitätsstiftende Fest bis heute von Israel. Wir sind die, die Gott gerettet hat. Und beim Passa wird heute noch immer, gibt es irgendwann diese Stelle in dem Festverlauf, ich bin jetzt auch nicht so sattelfest da, wo dann irgendein von den Kindern dann fragt, was war jetzt damals, warum feiern wir das Fest? Und dann erzählt der Vater nochmal alles und so weiter. Ne? Genau. Und naja, da eben, wie gesagt, Gott sagt, hey, ihr müsst das so machen und dann solltet ihr das Passamal feiern, das Lamm dann auch essen und so weiter. Und gleichzeitig solltet ihr euch reisefertig machen, ungesäuertes Brot, also eine Notfallration mitnehmen und euch bereit halten. Blut, ungesäuertes Brot und so weiter, alles kommt im Neuen Testament wieder vor. Genau, dann haben wir die Rettung durchs Wasser. Also vorher noch mal gezeigt, wahrscheinlich ist Israel südlich gezogen, Richtung Rotes Meer, Richtung Suezkanal, würden wir heute sagen, und haben wahrscheinlich, also entweder haben sie die wasserführende Verbindung zwischen Rotem Meer und Bittersee durchquert, die man auch Schilfmeer nannte, oder das Rote Meer selbst. Am Wunder ändert das nicht viel. Aber kann auch sehr, sehr gut sein, dass es da eine Kombination war, auch dieser Durchzug und diese Wunder aus Naturwundern. Manche Ausleger sagen, es ist möglich, dass es einen Zufall gab, ja, dass die Ebbe des Roten Meeres zusammengekommen ist mit dem Ostwind, der das Wasser von diesem Bittersee, der dann quasi da direkt angegrenzt hat. Also dann gab es dann zwei Bewegungen, in die eine Richtung und in die andere. Ja? Und so kann es natürlich gewesen sein, was weiß denn ich. Aber auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr außergewöhnlich, dass es alles in diesem Moment, wo es sein muss, möglich ist und dass es offensichtlich die ganze ägyptische Armee platt machen kann. Das heißt, es bleibt bei einem Wunder, was auch immer wir dafür Theorien dazu haben. Und gerade erst dieser Durchzug durch das Meer führte eigentlich in die endgültige Freiheit von Ägypten. Was ich immer wieder sage, irgendwie auch für mich ein wichtiger Punkt, auch wenn ich mit Leuten über die Taufe rede und so. Ich sage, du machst es auch endgültig, nicht mehr zurück. Verstehst du, was ich meine? Durchs Wasser heißt nicht mehr zurück. Und dann erleben wir das erste Mal Gottes Versorgung in der Wüstenregion, die dann kam. Wir haben es vorhin gesehen, da war nämlich genau erstmal diese Wüstenregion, ja, in der sich Mose gut auskannte, aber die nicht sehr geeignet war, um ein Volk zu versorgen. Aber Gott versorgte übernatürlich Manna, Brot vom Himmel. Manna heißt ja einfach, was ist das? Ja. Manhu, was ist das? So, ja. Wachteln und Wasser gab es auch noch übernatürlich, also war alles klasse. Und dann kommt der Bundesschluss am Sinai. Und das ist das Gesetz, was Gott dann dem Volk gegeben hat. Und dieses Gesetz war eigentlich Gottes rechtsverbindlicher Vertrag mit dem Volk. Und das Gesetz bestand aus drei Teilen. Erstens die 10 Gebote als Grundlage. Wir würden vielleicht sagen, sowas wie das Grundgesetz oder so. Dann das Bundesbuch als Richtschnur für das gemeinschaftliche Leben. Wie kommt ihr jetzt als Volk miteinander zurecht? Und dann das Buch der Gesetze als Richtschnur für das religiöse Leben und den Priesterdienst. Interessant, wie das aufgebaut ist. Genauso in der Reihenfolge. Geht in Exodus 20 los mit den 10 Geboten. Dann Ende vom Kapitel 20 fängt das Bundesbuch an, was das gemeinschaftliche Leben regelt. Und dann ab Kapitel 25 alles, was sozusagen die geistlichen Aufgaben angeht. Und hervorgehoben sind eigentlich immer zwei Aussagen Gottes. Nummer eins, Exodus 20, 2, 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ja? Ich bin der Herr, dein Gott, nicht einfach nur so, sondern ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, deswegen. Und zweitens, das Versprechen Gottes in Kapitel 23, 20 bis 23, dass er auch in Zukunft dem Volk treu sein wird. Ja, Grundprinzipien vom Gesetz sehen wir: Respekt, Verantwortung, Strafe, Unterscheidung zwischen Vorsatz und unbeabsichtigten Vergehen. Alles Dinge, die man noch bis heute in der Gesetzgebung hat. Zum Beispiel auch das britische Recht orientiert sich ganz stark an dem Gesetz aus dem Alten Testament. Wir haben auch dieses Lex Talionis, ne, ausgleichende Gerechtigkeit, also Auge um Auge. Das hat man ja nicht eingeführt, weil das so böse war. Oh, wie kann man nur? So soll man doch gut sein lassen. Nein, weil die andere Möglichkeit wäre ja gewesen, Auge, Kopf. Verstehst du, was ich meine? Und da hat Gott Grenzen gesetzt. Er hat gesagt, Moment, also ja, es muss Wiedergutmachung geben, aber das muss Grenzen haben und es geht nicht um Rache. Genau. Und der Sinn vom Gesetz ist eigentlich das, dass Gott sagen will, das ist und das Mittel, dass ich unter euch leben kann. Gott unter Menschen, das war ganz stark sozusagen der Schwerpunkt. Gott möchte unter seinem Volk leben. Das, was dann auch über Jesus gesagt wird in Johannes 1, er wohnte unter uns, ja, und in Offenbarung 21 heißt es auch wieder über Gott, er wird bei uns wohnen. Das wollte er schon da und dafür brauchte es Regeln, weil Jesus war noch nicht für uns gestorben. Sünde wäre ein echtes Problem zu der Zeit zwischen Gott und Menschen. Und deswegen diese vorläufige Ordnung mit den Opfern und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist das wirklich eine unvollkommene Ordnung, ganz bewusst gewesen von Gott. Paulus sagt später, das Gesetz ist dazu da, dass der Mensch erst so richtig erkennt, wie verdorben und kaputt er ist und dass er auswegslos verloren ist ohne Gott. Genau. Und dann haben wir noch das Mittel, das Gott nutzt, um bei seinem Volk sein zu können, die Stiftshütte, ein Zeltheiligtum, der Vorläufer des Tempels. Und die Details in diesem Zelt, die standen ganz stark für das Wesen Gottes. Und dieses Zelt war eigentlich ein einfaches Abbild vom himmlischen Thronsaal. Musst mal vergleichen, die Stiftshütte und die Beschreibung des Thronsaals in der Offenbarung. Da wirst du viele, viele Ähnlichkeiten entdecken. Ich mache dir mal nur so Lust, ohne jetzt auf alles hier einzugehen, steht ein bisschen was drin. Genau. Bedeutung für Christen vom zweiten Buch Mose ist krass. Das Gesetz wird gegeben 50 Tage nach dem Passafest am Sinai. Pfingsten ist 50 Tage nach dem Passafest im Neuen Testament das Gesetz in unsere Herzen, auch durch den Heiligen Geist. Am Sinai starben 3000 Menschen wegen dem goldenen Kalb. Am Pfingsten wurden 3000 Menschen gerettet. Das sind alles so Dinge, versteht ihr? Für die ersten Christen, die alle Juden waren, das war für die alles ganz lebendig. Wir lesen das und denken uns gar nichts. Ja, so. Oder vielleicht oft nicht. Klar, je länger wir dabei sind, desto mehr kommt. So, ne? Und dann merken wir, dass ganz viele Begriffe im NT wieder auftauchen. Gesetz, Bund, Blut und so weiter. Es ist derselbe Gott. Da ist Kontinuität. Und gleichzeitig merken wir auch, das Gesetz der Tora wird im Neuen Testament dann aber auch entgegengesetzt dem Gesetz Christi. Da gibt es dann auch Unterschiede, Diskontinuität. Genau, Exodus, ein Bild auf die Erlösung. Jesus nennt sich selbst das Brot vom Himmel. Paulus sagt, Christus war der Fels, der aus dem Wasser geflossen ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Paulus sagt im 1. Korinther 10, wir sollen aus dem Exodus lernen von dem schlechten Beispiel von Israel. Durchquerung des Meeres als Bild für die Taufe, Passamahl und Abendmahl, Sauerteig taucht wieder auf, Herrlichkeit und Heiliger Geist haben wir eine Querverbindung, viele Opfer und das einmalige Opfer. Und wir haben eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen den Plagen in Ägypten und den Zorngerichten in der Offenbarung. Ganz erstaunliche Ähnlichkeit, zumindest viele Dinge tauchen da auch wieder auf, in andere Formen, wird aber wieder aufgegriffen. Aber du merkst, für Gott ist es eine Heilsgeschichte, es hängt zusammen. Und Gott ist immer wieder einer, der an Dinge auch anknüpft. Und das finde ich absolut spannend. Und in Offenbarung 15 heißt es übrigens auch, die Märtyrer singen das Lied des Mose, was eigentlich Mirjams Lied war, was sie nach der Durchquerung von dem Meer gesungen hat. So, jetzt geht es noch viel schneller. Levitikus heißt von den Leviten, also diejenigen, die im Priesterdienst standen. Das ist das dritte Buch Mose. Und auf Hebräisch heißt es einfach Vayikra. Also so wird es nicht gesagt, ne? So wird es nicht ausgesprochen. Und heißt einfach, und er rief. Und was wir da eigentlich drin sehen, ist das hier. Wir sehen diese zwei Aspekte, die Gott immer wichtig sind, auch im Neuen Bund noch. Rechtfertigung, der Weg zu Gott, Opfer, Priestertum, wie kann aus Unrein rein werden? Das ist so der erste Abschnitt in diesem Buch, versteht ihr? Das ist ja wirklich total langweilig zu lesen. Also ich finde immer, dritte Buch Mose, oh, ich finde es richtig nervig. Tut mir leid, also wenn ihr das anders seht, ich finde es wirklich anstrengend. Da muss ich einen sehr guten, wachen Tag haben, wenn ich das lesen will. Am besten eine Hörbibel und so. Also das ist ja wirklich nervig. Ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist Gottes Art. Wie kann der Mensch vor Gott bestehen? So. Ne? Das, was uns durch Jesus am Kreuz geschenkt wurde, durch den Glauben, das musste hier sehr, sehr umständlich, unglaublich schwierig bewirkt werden. Aus Unrein wurde rein. Und dann gab es den Versöhnungstag sozusagen in der Mitte auch von dem Buch. Ja? Dieser Tag, wo einmal im Jahr der Priester, der hohe Priester für die Sünden des ganzen Volkes opfert. Und dann haben wir eben auch Heiligung dann auch noch. Ja? Wie kann aus nicht nur aus rein unrein im Sinne von jetzt werde ich von Gott, kann ich vor Gott bestehen, jetzt aber auch unheilig und heilig. Verstehst du? Rein bedeutet, dass ich vor Gott bestehen kann. Heilig zu sein bedeutet, dass ich Gott geweiht bin. Das ist der Unterschied. Rein bedeutet, ich kann vor Gott bestehen. Heilig zu sein und mich zu heiligen bedeutet, ich weihe alles von mir Gott. Ich stelle es ihm zur Verfügung. Es gehört ihm. Er darf darüber herrschen. Und das ist dann hier noch weiter so gegeben, inklusive Sanktionen, Strafe und aber auch ein Gelübde von Gott. Genau, der Schlüsselvers oder die Schlüsselverse, es gibt zwei im Buch Levitikus, ihr werdet euch wundern. Den ersten könnt ihr euch vielleicht noch nachvollziehen, aber der heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein Interesse, das Gott bis heute hat und Gott sei Dank ist der Heilige Geist in uns und hilft uns dabei. Und Gott sei Dank plant Gott mit ein, dass wir ständig versagen und dass wir, ja, und dennoch gibt es auch sowas wie Fortschritte. Das ist so ein Geheimnis, ja. Und dann der zweite Schlüsselvers ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in dem Buch. Finde ich auch krass. Das ist dann in dem Abschnitt schon über heilig sein, sich Gott zur Verfügung stellen, ja, in dem zweiten Teil der Bibel. Das bedeutet eben auch, Menschen zu lieben, was ich fantastisch finde. So, ne? Dann haben wir vierte Buch Mose, Numeri. Auf Hebräisch heißt es Bemidbar, in der Wüste. denn so war es ja auch, ne? Da hingen die ab. Und auf hier Numeri selber heißt einfach Zahlen, okay? Und das ist eigentlich ein Buch über den Glauben mit leider sehr, sehr, sehr vielen negativen Beispielen, ja? Auch was Paulus da wieder angesprochen hat, 1. Korinther 10 passt da wieder rein. Und das Wichtigste vielleicht, was wir hier in dem vierten Buch Mose haben, ist die Situation, über die schon tausendmal gepredigt wurde. Israel das erste Mal, eigentlich nach ganz kurzer Zeit schon, vor dem verheißenen Land, was Gott ihnen geben will. 12 Kundschafter gehen rein, 10 davon finden das Land zwar genial, aber glauben absolut nicht daran, dass sie die Feinde besiegen können. Und sie sagen das auch und sie stecken das ganze Volk an, dass sie Gott nicht vertrauen. Josua und Kaleb tun alles, um sie zu überzeugen, nicht diesen Weg zu gehen. Und sie sagen, hey, wir werden die Feinde fressen wie Brot und so weiter. Aber der Unglaube nimmt Überhand und die Folge, und Unglaube hat, glaube ich, immer Folgen. Die Folge sind 40 Jahre in der Wüste. Richtig krass. Und wir sehen noch andere negative Beispiele. Immer wieder haben sie Mose als Volk, ihrem Leiter, nicht vertraut. Mose ist selber das eine Mal, wo er ungehorsam geworden ist, war hier viertes Buch Mose. Und Israel hat sich auch noch mit den Frauen Moabs eingelassen, sich zum Götzendienst von denen verführen lassen. Das war ja immer der Grund, warum Gott gesagt hat, ihr sollt diese Völker nicht heiraten. Ihr kommt mit dem Feuer, mit dem ihr da spielen wollt, nicht, der kommt ihr nicht klar. Das schafft ihr nicht. Und gleichzeitig haben wir als positives Beispiel Mose, über den gesagt wird, Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Mose wird gesagt als der demütigste Mensch auf der Erde. Und dann haben wir natürlich Josua und Kaleb, die ganz positiv natürlich gesehen werden. Dann haben wir Deuteronomium. Auf Hebräisch, das sind die Worte. Das griechische Wort Deuteronomium heißt, ne, Deutero 2 und Nomium Gesetz, zweites Gesetz. Warum ein zweites Gesetz und warum wird vieles nochmal gesagt, was schon vorher gesagt wurde? Naja, du hast eine ganz neue Generation gehabt, die waren 40 Jahre in der Wüste, die ganzen Alten sind tot, die ganzen Leute, die Wunder miterlebt hatten, die leben fast alle nicht mehr. Gott muss neu mit dem Volk reden und er will übrigens auch mit jeder Generation neu einen Bund machen, das sehen wir immer wieder. Bei der Landnahme später geht es schon gleich wieder weiter und so weiter. Also Gott ist immer wieder dabei, den Bund zu erneuern mit seinem Volk. Die Initiative geht sogar immer von ihm aus, das finde ich absolut spannend. Also wir haben eine neue Generation, eine neue Situation und sie werden jetzt bald in ein neues Umfeld kommen. Sie werden eine Nation sein, sie werden sesshaft werden. Das hatten die vorher alles gar nicht. Und Gott will sie darauf vorbereiten. Und er sagt immer, 40 Mal wird gesagt, das Land, das der Herr, dein Gott dir gibt. Und ich muss sagen, das ist mir nochmal extrem wichtig geworden. Gott ist souverän, wie ich es gesagt habe. Im Psalm lesen wir, dass die Erde Gott gehört und alles, was da drin ist, auch. Und deswegen gibt Gott Israel dieses Land. Übrigens, er war trotzdem gnädig mit den Leuten, die da gewohnt haben. Schon zu Abraham hat er gesagt, deine Familie, das Volk, wird noch 400 Jahre in Ägypten aushalten müssen, bis sie in das verheißene Land rein können. Denn die Sünden der Kanaaniter sind noch nicht voll. Also auch da war Gott nicht ungerecht, versteht ihr, was ich meine? Aber gleichzeitig dafür auch über das Land verfügen. Ganz wichtiger Punkt und ich finde, es ist so wichtig, wie willst du selber auch was von Gott geschenkt bekommen, wenn du nicht akzeptierst, dass Gott auch ganz frei, wie er will, auch andere beschenken darf? Verstehst du? Und wir dürfen uns auch nicht aussuchen, bestimmte Ordnungen Gottes zu akzeptieren und andere nicht. Also will ich auch die Ordnung akzeptieren, dass Gott Israel dieses Land gegeben hat. Und dann sagt er aber auch wieder, finde ich interessant, das ist ja das verheißene Land, aber er sagt auch, geht hin und nehmt es in Besitz. Verheißungen müssen in Besitz genommen werden. Die hätten es nicht automatisch bekommen. Gott hätte es ihnen nicht einfach nur durch Gebet gegeben. Die haben auch nicht alle Städte nur eingenommen, indem sie rumgelaufen sind und getötet haben später. Verstehst du? Die mussten auch ein paar Mal richtig Krieg führen. So, es war nicht nur wie bei Jericho. Die mussten die Verheißungen in Besitz nehmen. Und was Gott hier wichtig ist im fünften Buch Mose, das Land hängt zusammen mit Gehorsam. Und er sagt das ganz eindrücklich, wenn ihr mir gehorcht und mich ehrt und mich liebt, werdet ihr in dem Land wohnen und es wird euch gut gehen in dem Land. Wenn nicht, werdet ihr das Land verlieren. Oder dann werden zuerst mal Feinde kommen und dann ist auch auf Dauer die Gefahr, dass sie es verliert. Und genau so kam es dann ja auch. Also das ist der Schwerpunkt vom 5. Buch Mose, so kurz vor der Landverheißung nochmal einfach zu sagen, was wichtig ist, was die Vision ist und wie wir als Volk Gottes leben wollen, damit wir jetzt wirklich auch, damit das wirklich, das verheißene Land auch wirklich ein Land der Verheißung wird. Verstehst du? Das finde ich absolut cool. So, jetzt gehen wir noch weiter schnell. Genau, Josua ist dann der Nächste. Mose, wegen der einen Sünde, darf nicht ins verheißene Land, weil er Gott nicht vertraut hat und es so gemacht hat, wie er es einfach schon mal gemacht hatte. Krasse Sache, oder? Und wir sehen so, die 5 Bücher Mose sind wie das Grundgesetz Israels sozusagen, die Geschichte und die Entstehung und alles. Und Josua ist jetzt das erste Mal das Gesetz in der Praxis. Wie werden sie jetzt leben in diesem verheißenen Land? Wie wird es dem Volk jetzt gehen da in dem verheißenen Land? Und was wirklich spannend ist, eigentlich ist Josua nicht der Held der Geschichte, sondern ganz, ganz stark Gott, das merken wir. Gott ist es, der seinem Volk Siege schenkt. Es fängt bei Jericho an, es fängt aber auch, egal was es ist, ganz viele Städte, es ist Gott, der eben den Sieg schenkt und eingreift und leitet und so weiter. Genau, und wir merken, das Buch Josua ist so ein Wendepunkt, ja. Jetzt ist Israel auf einer neuen Ebene angekommen. Sie sind in dem Land, das Gott schon Abraham vor vielen 100 Jahren versprochen hatte. Und Schwerpunkte sind, jede Generation muss neu den Weg mit Gott finden. Gott will immer kooperieren mit Menschen. Gott will es nicht alleine machen. Er nutzt die Menschen, um seine auch da ans Ziel zu kommen. Dass Leiterschaft wichtig ist, sehen wir ganz stark im Buch Josua. Dass Glaube und Unglaube Folgen haben. Das Land ist eben, wie gesagt, wichtig. Wird ganz klar gesagt, wo welcher Stamm und wem was gehört und so weiter. Es wird alles ganz offiziell quasi Israel übergeben. Und sie müssen hier auch die Verheißung ergreifen. Richter und Ruth werde ich jetzt noch mal schneller, weil wir schon wirklich lange jetzt gemacht haben, zusammenpacken. Richter und Ruth spielen in derselben Zeit, ja? Also in dieser Zeit, wo es noch keinen König gab. In dieser Zeit, nachdem Josua schon gestorben war und es noch keinen König gab. Und im Buch der Richter heißt es auch ständig, dass jeder nach seinem Gutdünken handelte, jeder wie er wollte, weil es eben keinen König gab. Also es wird ganz stark beklagt auch. Und ich glaube, dass man Richter und Ruth ein bisschen zusammen sehen darf, das erkläre ich euch gleich nochmal. Aber was wir eben im Buch Richter immer wieder sehen, dass Israel jetzt im verheißenen Land ist, aber nicht in den Verheißungen. Die erleben eigentlich überhaupt keinen Segen. Es ist ständig dieser Teufelskreis, ja. Sie verstoßen gegen das, was Gott will. Feinde besetzen ihr Gebiet. Sie schreien zum Herrn, er schenkt ihnen wieder einen Befreier und dann geht's weiter, immer weiter, immer weiter. Diese Achterbahn hält gar nie an, ja. Sobald der Typ wieder unter der Erde liegt, dann geht's weiter. Was dabei wichtig ist bei dem Buch der Richter, chronologisch würde das alles nicht hinkommen, wenn das alles nacheinander wäre, aber es ist eben auch alles nicht nacheinander. Es sind eben Richter und keine Könige. Verstehst du, der eine war in dem Stammesgebiet, der eine in dem, der eine in dem, der eine in dem. Deswegen überschneidet sich da manches und sozusagen die Feinde waren auch mehr so wie Lokalmächte und so weiter, die dann irgendwie das eben einzelne Teile vom Land unter Kontrolle hatten und dann eben besetzt hatten. Und ja, wie gesagt, was hier besonders nochmal hervorgehoben wird, ist Gottes Treue gegenüber einem untreuen Volk. Gott greift jedes Mal wieder ein. Jedes Mal. Ich habe das, Sven ist gerade schon gegangen, gell? Aber der hat, mit dem habe ich das mal gelesen. Ich dachte immer, er hat mir gesagt, früher dachte ich immer, Gott ist ungerecht. Wenn ich das Alte Testament gelesen habe, dann habe ich das Buch der Richter gelesen. Da habe ich gedacht, oh Mann, ich hätte schon längst platt gemacht. So, weißt du? Und dann sehen wir, Gott gebraucht untreue, feige, leichtsinnige, unmoralische und ungehorsame Menschen. Also mal ehrlich gesagt, vielleicht noch die beste Person im Richterbuch ist eine Frau. Also das ist eigentlich die Einzige, die so richtig gut dasteht. Alle anderen, muss man sagen, Schatten, Schatten, Schatten. Mehr Schatten als Licht in der Regel. Ja? Also es ist wirklich krass. Das sind überhaupt keine Helden. Das sind schreckliche Menschen. Simson ist eine absolute Karikatur von einem Mann. Das schrecklichste, übelste Verbrecher, der von Gott die größte Begabung bekommen hat und am meisten sündigt und am meisten gegen Gottes Gesetz verstößt. Und trotzdem gebraucht Gott ihn sogar am Ende seines Lebens noch. Ey, ganz ehrlich, da steht er, da gibt mir noch einmal Kraft. Er will eigentlich nur Rache und Gott gibt es dem auch noch. Und wir sehen eben, dass dass das Volk Leiter braucht. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Das ist der letzte Vers vom ganzen Buch. So, was hat Richter mit Ruth zu tun? Im Buch der Richter wird beklagt und es herrscht ein Riesenchaos, weil es keinen König gibt. Und gleichzeitig wird gerade der Stamm Benjamin nochmal hervorgehoben im Buch der Richter als besonders böse. Also das müsst ihr euch mal durchlesen, da gibt es so eine richtig üble Geschichte, wo dann das ganze Volk gegen Benjamin Krieg führt und die so richtig platt macht, diesen Stamm, wollen sie fast auslöschen sogar, machen sie am Ende nicht, ja. Und der Stamm Benjamin war nachher der Stamm vom ersten König Israels, Saul. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch was hier gesagt werden soll, auch in Richtung Saul durch das Buch Richter. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und gleichzeitig haben wir im Buch Ruth die Geschichte, wie eine Heidin zur Vorfahrin von König David wird und auch zur Vorfahrin von Messias. Der zweite Skandal im Stammbaum von Jesus. Ja. Erst die Tamar, die Schwiegertochter Hure sozusagen, ja, und der Typ, der so böse war, der Juda, und dann die Heidin. Aber Ruth, muss man allerdings sagen, war der absolute Kracher, oder? Vorher ging es ums ganze Volk, hier ist noch ein Stamm, ein Ort, eine Familie, alles um Bethlehem herum. Bethlehem, ja. Das untreue Volk im Buch der Richter, die treue Heidin im Buch Ruth. Kein König im Buch Richter, die Entstehung des Königs sozusagen im Buch Ruth. Ja. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Jakob hatte gebetet über Juda, aus deiner Linie wird der König kommen. Ne? Und das wird hier ein Stück weit auch nochmal vorbereitet. Genau. Und Boas, der Ruth dann heiratet, obwohl das für ihn jetzt wirtschaftlich kein Gewinn war, der musste nämlich dadurch erstmal viel Geld für sie ausgeben, was am Ende ihm gar nicht gehört hat sozusagen, ne, weil er ihr Nachkommen schaffen musste wieder. Aber ein geniales Bild für Jesus, der auch für seine Gemeinde, für seine Braut alles bereit ist zu bezahlen. So, jetzt sind wir kurz vorm Ende. 1. und 2. Samuel ist ein weiterer Wendepunkt. Die Zeit der Propheten ist in die Zeit der Richter gemündet und jetzt geht es zur Zeit der Könige. Der gerechte Richter Samuel, das ist das, wie das erste Buch Samuel anfängt, ja, der letzte Richter. Dann will Israel einen König, aber nicht, weil sie gesunde Leitung haben wollen, sondern weil sie so sein wollen wie alle anderen. Und das ist ein Riesenproblem. Dann die Berufung von Saul. Saul bekommt alles, was man sich nur so wünschen kann als König und scheitert grandios. Und dann auch der Fall von Saul, ja. Und dann Davids Berufung, lange Wartezeit auf den König, auf das Königtum. Und Davids Geschichte ist so, rein ins Königshaus, ja, durch die Geschichte mit Goliath und durchs Gitarre spielen, also Harfe spielen. Und dann irgendwann fällt er in Ungnade, dann muss er wieder flüchten, geht's raus aus dem Königshaus. Dann der Aufstieg irgendwie, erstmal als Guerilla-General und dann später als König. Und dann auf dem Höhepunkt eigentlich seiner Macht, wo er nicht mehr seiner Verantwortung nachkommt, mit Bathseba diesen Ehebruch begeht und von da an geht es eigentlich abwärts. Ist auch interessant. Und er fällt eigentlich auch tief. Und was ich krass finde, der schlimme König Saul, den Gott verwirft, der hat einen grandiosen Sohn und der Mann nach dem Herzen Gottes, David, der hat nur schreckliche Söhne. Und da geht alles schief in der Familie. Also irgendwie auch da, wie echt das alles ist und wie wir doch auch wieder sehen, dass es Gnade Gottes ist und dass aber auch Erwählung nicht heißt, dass immer alles gelingt. David war politisch unglaublich erfolgreich, aber privat war er echt oft eine Niete. Aber er war bereit, Buße zu tun und sich vor Gott zu demütigen. Und das ist, was Gott gefallen hat. Das ist, was sein Herz ausgemacht hat. Und dann haben wir am Ende dann, ne, nur ein König am Anfang, die Zeit von Saul, dann von David und dann auch von Salomo. Das ist die Zeit mit einem König. Und im 2. Samuel Kapitel 7, das ist der letzte Höhepunkt, mit dem ich schließe, ist dann der Bund zwischen Gott und David. David hat sein Reich sozusagen alles saturiert, es läuft, befestigt, Stadt ausgebaut, Paläste gebaut. Das Reich hat Grenzen erreicht, was noch nie zuvor da war. Alles ist stabil, die Feinde sind unterworfen. Und David denkt an Gott, Gott, Mensch, das kann nicht sein. Ich habe so einen fetten Palast und du hast immer noch das Zelt. Ich will dir jetzt einen Tempel bauen. Und Gott, der beruhigt ihn und sagt, du, ja, ich kenne das ja schon, dass ihr Menschen mich immer beeindrucken wollt und dass ihr denkt, dass ihr mir was gebt. Weißt du, wir drehen das um. ich will dein Königtum befestigen für alle Zeiten. Es soll immer einer deiner Nachfolger auf dem Thron sitzen. Und er sagt mir natürlich auch dann noch, der Tempel wird nicht von dir gebaut und so weiter. Aber das ist das Entscheidende, warum Jesus eben dann auch immer wieder Sohn Davids genannt wurde. Das ist eben der Punkt, dass Gott dieses Versprechen an David gegeben hat. Das ist die Ursache auch, so richtig der Ursprung der Messias-Hoffnung. Wir machen noch mal ganz kurz, nur zum letzten, das Bild noch mal am Anfang. Oh, wo ist es? Ja. Wir sind jetzt da oben angekommen. Ihr habt dieses Dreieck, seht ihr da mit den gestrichelten Linien, ne? So, nach dem Fall ging es eigentlich bergauf bis zu David. Und die Zeit von David ist bis heute für alle frommen Juden, das ist die goldene Zeit. Das ist, was sie sich immer noch wünschen. Sie warten immer, deswegen ganze Messias-Hoffnung bedeutet, hey, Wiederherstellung und noch übertreffen die alte Größe unter David. Jetzt sind wir an einem absoluten Höhepunkt angekommen, ja, von dem, ja, wo sozusagen die Juden immer noch geträumt haben, wo sie wehmütig daran zurückgedacht haben und so weiter. Es wurde noch irgendwo gekrönt dann durch Salomo mit dem Tempel und so weiter, aber der eigentliche Höhepunkt war unter David. Bei Salomo war eigentlich das Reich schon wieder im Abstieg inbegriffen. Der hat das nur noch durch ganz viel Zwangsarbeit gehalten und durch ganz viel Politik mit Dutzenden von Verträgen mit irgendwelchen Leuten, heiraten überall mit alles und mit allem und jedem. Und kaum, dass er weg war, war eigentlich das Reich nicht mehr zu halten. Es kommt zum Bürgerkrieg. Ungerechtigkeit nahm dann ganz schnell Überhand. Deswegen kam es auch zu dem Bürgerkrieg. Aber wir sind jetzt sozusagen in der Mitte auf dem Höhepunkt angekommen. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Es war lang, aber ich glaube, viel kürzer ist es auch nicht zu machen, wenn man einigermaßen durchgehen will. Vielen Dank für euer Zuhören. Applaus